Wir machen heute mal eine etwas andere Lesung. Wir teilen einen längeren Text auf in drei Teile und singen dazwischen ein Lied. Ich bitte euch darum, dass ihr mit dem Text einmal nachdenkt über euch selbst und über unseren Vater im Himmel, der uns geschaffen hat. Nico fängt an.
Guten Abend, ihr Lieben. Lange Vorspeise, fast komplett Jesaja 40, von Vers 6 bis 11. Ich beginne. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Juda, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.
Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterweise? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte? Belehrt über den Pfad des Rechts und ihm Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer, und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebe er hoch wie ein Stäubchen. Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der Himmel ausgespannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Der die Fürsten dem Nichts anheimgibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichmacht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an. Sie verdurren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg.
Ab 26. Hebet eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nichts eins von ihnen fehlet. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor dem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag, für unsere Gemeinschaft, dass du uns zusammengerufen hast unter deinem Wort. Bis zur Hauptspeise der Predigt ist es noch ein Weilchen. Ich bitte dich, dass du uns im Herzen das alles verdauen lässt, was wir gehört haben, was wir von dir aufgeschlossen kriegen. Und ich bitte dich, dass du Joachim gleich segnest für die Predigt, dass du den Heiligen Geist uns allen schenkst, dass er uns in die Wahrheit leitet und wir es mitnehmen als Wegweisung für unser Leben. In Jesu Namen. Amen.
Ja, liebe Geschwister, die vorhin vorgetragenen Verse aus Jesaja 40 führen uns wieder einmal die unfassbare Größe Gottes vor Augen, der die Welt gemacht hat, das Universum hält Und so wie der Jesaja im Blick auf ihn die Größe herausstellt, so deutlich wird auch uns bewusst, wie doch eigentlich wie unendlich groß der Abstand zwischen Gott und Menschen ist. Ein riesengroßer Abstand eigentlich. Der allmächtige, heilige und ewige Gott ist es, der da thront hoch oben über dem Kreis der Erde, heißt es in Vers 22. Blicken wir auf Gott, wird uns bewusst, wie klein, hilflos und doch verloren wir sind in diesem großen Universum. Ich sitze im Garten auf dem Rasen und ein paar Rasenameisen krabbeln durch das Gras. Wie klein sie sind. Rasenameisen sind im Mittel 3,25 mm lang. Die Durchschnittsgröße von einem Joachim Peters aus Oer-Erkenschwick beträgt im Mittel eine Länge von 1950 mm. Das ist 600 Mal so viel wie die kleine Ameise. Der Durchmesser des Äquators beträgt 12.756 Kilometer und 270 Meter. Das sind 12.756.270.000 Millimeter. Ein Faktor zum Joachim Peters von 6.541.677. Wie klein ich im Vergleich zur Erde bin. Wie klein bin ich gegenüber Gott? Wir sagen ja so, unser Leben, unsere Welt, unsere Erde liegt in seiner Hand. Lege unsere Erde sichtbar in einer seiner Hand, wäre seine Größe wohl noch zusätzlich ein Mehrfaches von dem genannten Joachim-Faktor. Und wir wissen, Gott ist noch viel größer. Und eins ist noch unbedingt zu erwähnen. Gott ist nicht nur groß. Gott ist von seinem Wesen her auch großartig. Und das finde ich ganz besonders wichtig. Gott hat ein großartiges Wesen. Da kommen die besten Menschen in unserer Welt nicht mit. Sein ganzes Wesen ist einzigartig gut. Und das wird so wunderbar sichtbar und greifbar für uns in dem Leben von dem Herrn Jesus Christus. Darum haben wir auch gerade von ihm gesungen. Der Sohn Gottes macht sich nach dem Willen des Vaters so klein für uns. So klein. Millionenfach klein. Und kommt in diese Welt, um uns zu begegnen. Um dir und mir guten Tag zu sagen. Um mit dir und mir zu sprechen, um mir gegenüberzustehen, dass ich nicht erschrecke. Und sein Ziel ist es, uns, mich und dich in die Gegenwart Gottes zu bringen. Uns diese kleinen, winzigen Menschen, hebt er so hoch empor und macht uns zu seinen Kindern. Dieser große Gott. Wir sprechen so oft von den genialen Dingen da. Ne? Der Urlaub war genial, die haben genial gesungen, die haben dies und das war so genial. Das Essen, das Hotel, das Frühstück, alles genial. Ne? Aber das Handeln Gottes an uns Menschen, das ist wirklich genial. Nun einmal ganz abgesehen von diesem geometrischen Größenunterschied zwischen Gott und Mensch. Gott hat ja noch viel mehr getan. Er hat in Jesus Christus auch diese unendliche Kluft zwischen seiner Heiligkeit und unserer Sündhaftigkeit überbrückt. Wie wären wir von dem einen Ufer über diese Kluft an das andere Ufer gekommen, wenn Gott da nicht als Baukünstler so eine riesige Brücke gebaut hätte? Und diese Brücke, die hat keine Rostschäden, so wie in Lüdenscheid. Und die bricht auch nicht einfach zusammen, so wie in Italien. Oder in Amerika, in Brasilien. Die Brücke, die Gott in Jesus Christus für uns erstellt hat, hat ewig Bestand. Und die kann uns keiner wegnehmen.
Wir müssen vorher auch nicht wiegen, ne? Wie hier um die Ecke.
Nee, wir müssen uns auch nicht wiegen, ob wir da drüber passen. Ne? Ja, ja. Gut, dass du das sagst, wir brauchen uns nicht wiegen. Die Voraussetzung, dass wir da rüberkommen, die hat Gott selbst geschaffen. Ne? Ja, das ist doch ein weiteres und für uns unvorstellbares Wunder, finde ich. Und doch, so unglaublich das klingt, es ist ja Realität geworden durch Jesus Christus. Und wir wissen das. Ne? Wir haben das nicht nur gelernt, sondern wir haben das in unserem Glaubensleben auch erfahren. Das können wir auch weitergeben. Und dann kommt da noch eine Frage und noch eine Frage, noch eine Frage. Wie hat Gott nun über alle Zeiten hinweg und auch für alle Generationen hinweg das möglich gemacht? Wie? Ist für uns nicht ergründlich. Auch wenn wir es nicht verstehen. Wir sind voller Zuversicht, wir sind dabei. Und das ist wunderbar. Also ich persönlich staune immer wieder darüber, dass Gott mit mir ganz persönlich Gemeinschaft hat. Das kann ich manchmal, so zickig wie ich bin, überhaupt gar nicht begreifen. Und ehrlich gesagt, das ist mir auch zu hoch. Aber eins ist auch klar. Ich mache mir nicht die Gedanken darüber. Ich freue mich, dass es so ist. Und ich ruhe in der Geborgenheit seiner Liebe. Da lasse ich mich dann mal einfach reinfangen. Und darum finde ich, ist Gottes Handeln einfach großartig, wunderbar, genial. Niemand ist ihm gleich. Und so ist es kein Wunder, dass der Apostel Paulus darum ausruft: Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Predigtext von heute. Und ein Teil dessen ist aus dem Jesaja genommen. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wie unergründlich sind seine Gerichte? Wie der Vater im Himmel mit mir so umgeht. Ich habe doch nichts verdient, außer seinen Zorn. Und den hat er auf Jesus abgekippt. Warum hat er das gemacht? Der Apostel Paulus hat in seinen Ausführungen zum Handeln Gottes am Volk Israel und an den heidnischen Nationen durch den Heiligen Geist die Größe Gottes vor Augen gestellt bekommen. Das hat er gemacht für sein Volk Israel und für die Nationen, dass niemand außer durch sein Erbarmen zu ihm kommt. Das ist der letzte Satz vor diesem Text. Denn Gott hat alle zusammen, damit meint er uns und unsere Mitmenschen und die gelebt haben und die leben werden, er hat uns alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Wie können wir sowas begreifen? Der Apostel Paulus hat so vor Augen diese Größe Gottes. Und er nimmt die unendliche Größe des Reichtums Gottes an Weisheit, Erkenntnis und Handeln wahr. Das ist ihm bewusst geworden. Als er alles ausführt, wie Gott sein Volk Israel am Ende doch zu sich bringt und wie er alles vorbereitet hat, damit wir auch dazu kommen können. Und das führt den Apostel zu diesem Ausruf und in die Anbetung. Ja, tatsächlich, Gottes Gedanken, sein Handeln und seine Wege, die sind für uns unbegreiflich. Warum hat Gott das Universum geschaffen? Warum hat Gott unser Sonnensystem gebildet? Und die philosophischste aller Fragen ist, warum hat er uns Menschen überhaupt geschaffen, wenn wir sehen, wie wir sind? Wie es wieder sichtbar wird in diesem Krieg? Hat Gott nicht gewusst, welches Elend er dort anrichtet, als er den Menschen geschaffen hat? Hat er denn nicht gewusst, dass wir eben nicht sein Ebenbild sein werden? Und dann stelle ich mir die Frage, warum hat er mich gebildet? Bevor ich im Mutterleib gebildet wurde, hat er mich gekannt. Bevor ich geboren wurde, wusste er schon Bescheid, wie ich bin. Oh Mann, oh Mann. Da gibt es doch so viele Situationen, wo ich mich einfach schäme über mich selbst. Und trotzdem hat mich Gott gebildet. Viele Fragen, auf die wir nur ahnend eine Antwort finden. Letztendlich bleiben aber viele Fragen offen. Welch ein Wunder, dass Gott in dem Chaos der Menschen, und das, was jetzt kommt, ist besonders wichtig, schon vor Beginn der Schöpfung den Weg zur Erlösung der Menschen durch Jesus kannte und festlegte. Und selbst die Propheten, steht geschrieben, und da schreibt der Petrus, und die Engel sehnten sich danach, in dieses Geheimnis Einblick zu finden. Wie denn wird der heilige, gerechte Gott das Problem unserer Sünde lösen, ohne seinem ureigensten Wesen der Heiligkeit, der Wahrheit und Gerechtigkeit zuwiderzuhandeln? Aber könnte, wenn das nicht gelinge, andererseits der Gott der Liebe und der Barmherzigkeit seine Schöpfung dem gerechten Verderben überlassen, ohne diese zu seinem Wesen gehörenden Eigenschaften abzustreifen und loszulassen? Ohne Liebe und ohne Barmherzigkeit uns dem Verderben überlassen? Wie soll das gehen? Gott sei Dank, in Jesus Christus hat Gott die Lösung dafür gegeben. Und er hat sie nicht nur uns vorgestellt, sondern in Jesus Christus hat er sie verwirklicht. Für uns ist das Wirklichkeit geworden. Und darüber können wir nur staunen. Und wenn wir vor die Größe Gottes treten, nur still werden und ihn anbeten. Es stimmt, den Durchblick über Gottes Handeln, den werden wir nicht bekommen. Trotz allen Betens, trotz allen Bibelstudiums, trotz aller Philosophie. Den Durchblick über das, was Gott gemacht hat, gewinnen wir nicht. Aber eins können wir zu 100% erkennen und festhalten. Nämlich, der große und großartige Gott liebt uns. Wir sind praktisch von seiner perfekten Liebe umarmt. Die Bibel sagt, im Herrn Jesus Christus stellt er uns untadelig und ohne Runzeln vor sich hin, so dass wir eine ungeteilte und vollkommene Gemeinschaft mit ihm haben können. Die perfekte Braut. Wie das leuchten wird. Ich denke da an meine Bilder, die wie meine Braut aussah. Ne? Dein Pong, 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 wie heißt das Ding da? Pong, Pong?
Ins Regen
fiel,
ja.
Fiel ins Regen, war voll Matsche, dreckig, ne? Ah. Und dann kommt hier mal ein bisschen Schminke drauf und so, ne? Hey, vor Gott, da sind wir total ohne Runzeln, keine Falten, nichts. wunderbar, wenn wir vor ihn treten werden. Und das haben wir dem Herrn Jesus zu verdanken. Und die Schrift sagt, haben wir aus dem Hiob vorhin gehört, Gott wendet sich mit seinem Herzen uns zu. Sein Herz ist uns zugewandt und sein Antlitz leuchtet freundlich, wenn er uns in dem Herrn Jesus Christus sieht. Gott hat nur Gutes im Sinn. Einfach so dahergesagt? Nein. Jesus selbst ist dafür ein zuverlässiges Zeugnis. Der Sohn hat, ohne dass er es als Raub ansah, sich so klein gemacht, damit wir erlöst werden. Welch eine Liebe! Wie viel Gutes steckt da drin? Gottes Weisheit und Erkenntnis verbunden mit seinen unerschöpflichen Möglichkeiten setzt seinem Handeln keine Grenzen. Was er will, geschieht. Er hat sich ausgedacht, wie er uns erlöst, und er hat es gemacht. Und in unserem Leben gibt es nichts, was Gott in seine Grenzen weisen würde. Wie reagieren wir darauf, ihr Lieben? Wie reagieren wir als Gläubige persönlich? Als gläubige Eheleute? Als Gläubige seiner Gemeinde? Nun, ich glaube, zuallererst können wir uns beruhigt in seine Hände fallen lassen. Es mag sein, dass wir alt werden, alt sind. Es mag sein, dass die Kräfte uns verlassen. Es mag sein, dass wir dem Sterben nahe sind. Es mag auch sein, dass uns schwere Krankheit packt. Eins können wir immer wissen. Alles liegt in seinen guten, allmächtigen Händen. Seine Güte, seine Liebe trägt uns. Seine Allmacht, seine unerschöpflichen Möglichkeiten setzen ihm keine Grenzen. Darum sind wir in guten Händen. Paulus schreibt und weist darauf hin, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und daran wollen wir festhalten und darauf vertrauen. Unser Gott, der alleinige Gott, da ist kein anderer. Der hat alles im Griff, alles fest in seiner Hand. Dieses Vertrauen zu Gott ist die eine Antwort, die wir ihm geben können und sollten. Die andere Antwort, die damit ganz eng zusammengehört, ist, ihn zu ehren und anzubeten. Darum setzt Paulus fort: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Weil das alles so ist, weil Gott so groß ist und so wunderbare Dinge tut, können wir ihn nur anbeten. Das Vertrauen ist die eine Seite und das Hingeben, die Hingabe, die andere Antwort darauf. Unser Leben, unsere Leiber als lebendiges Opfer dargeben. Ja, das Typische eines Opfers, an das man damals gedacht hat, war nicht der Klingelbeutel, wo die Kollekte so reinflattert. Das Opfer war das Tier, das vor dem Altar geschlachtet wurde. Der Gläubige hat nicht die Füße hingebracht oder den Schenkel. Das ganze Tier wurde hingegeben. Eine einzige, völlige Hingabe. Kein Stückchen. Kein peu à peu. Alles. Mit dem Opfer war das Leben weg. Daran hat der Paulus gedacht, als er die Römer ermahnte. Und eine Ermahnung ist keine Bitte. Es ist auch keine Empfehlung. Und deshalb wollen wir uns alle prüfen, denke ich. Wie können wir uns als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darstellen im Alltag? Als Eltern, als Schüler und Studenten können wir ja heute nicht sagen, ist ja keiner mehr da in dem Alter. Wie können wir uns darstellen als Nachbarn oder wir als Großeltern? Wie können wir uns unser Leben Gott wohlgefällig geben als Älteste und als seine Diener? Wie können wir das machen als Mitglieder dieser Gemeinde? Als Mitarbeiter. Nicht nur so ein bisschen, sondern als ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Wir sind Jünger Jesu. Der Herr Jesus Christus hat uns in seine Nachfolge gerufen. Nachfolge bedeutet auch Dienst. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Wir haben ein wunderbares Erbteil bekommen durch Jesus Christus. Und darum, denke ich, werden wir alle ihm gerne antworten mit unserer Liebe zurück. Amen.